Ihr Lieben, schlagt doch mit mir den Psalm 85 auf. Psalm 85. Psalm 85, lesen wir: Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Max und Moni haben erzählt von unserer Klausur jetzt in Gnadental, von gesegneter Zeit in Gottes Gegenwart. Ich kann das nur unterstreichen, was Sie beiden gesagt haben. Und wir haben in dieser Zeit, die wir vor Gott waren, gestaunt. Also irgendwann kam mir dieser Gedanke, wie erstaunlich dieses lebendige Wasser ist, was Gott gibt. Jesus sagt ja, als er mit der Frau, mit dieser samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen redet, wer von dem Wasser trinkt, was ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst haben. Und natürlich ist das richtig, was Jesus sagt. Er stillt wirklich Durst. Er stillt wirklich Sehnsucht. Bei ihm ist Fülle. Und gleichzeitig, wenn du von ihm beschenkt wirst, bist du dann nicht satt und sagst, okay, jetzt brauche ich nichts mehr, sondern du bekommst neue Sehnsucht nach mehr von ihm. Ja, also er stillt den Durst und gleichzeitig weckt er neuen Durst. Nicht, weil er nicht befriedigt, sondern weil da Sehnsucht ist nach mehr und weil so, wie er Segen gibt, bei ihm immer noch mehr ist. Er hat noch mehr. Du hast eine tolle Erfahrung mit ihm gehabt, du hast eine tolle Zeit gehabt. Er sagt nicht, okay, das war's jetzt, mehr habe ich nicht anzubieten, das muss jetzt reichen, sondern er hat noch mehr für dich. Und er wünscht sich, dass du dir mehr wünschst. Also versteht ihr das? Er will Hunger stillen, Durst stillen und gleichzeitig sozusagen Appetit auf mehr machen. Und ich habe diesen Psalm hier, auf diesen Psalm bin ich gestoßen, der von dieser Sehnsucht spricht. Der von der Erfahrung spricht, Gott hat schon geschenkt, aber auch von der Sehnsucht, dass er mehr schenkt. Und das ist eine Sehnsucht, die Gott in den letzten Monaten, seit dem letzten Sommer eigentlich auch neu auf mein Herz gelegt hat. Und wir haben im letzten Jahr schon einiges darüber auch gesprochen und sind in Gottes Gegenwart gekommen miteinander. Und ich möchte einfach von dieser Sehnsucht mit euch teilen. Der Psalm fängt an mit dem Blick zurück. Und ich glaube, das ist ein Wesenszug von Sehnsucht. Sehnsucht erinnert, will ich den ersten Punkt überschreiben. Da ist ein Blick zurück. Also es gibt auch eine Sehnsucht nach etwas, was ich noch nie gekannt habe. So, du merkst, da ist es, gibt's irgendwie mehr. Manchmal, wenn Leute sich auf die Suche nach Gott machen, beschreiben sie das so. Da muss es doch noch was geben. Ich weiß noch nicht genau was. Wenn ihr C.S. Lewis lest, der schreibt oft von diesem, also überrascht von Freude, seine geistliche Autobiografie habe ich im letzten Jahr gelesen, von diesem, da ist so ein, wie ein verheißenes Land, was ich noch gar nicht kenne. Also da muss es was geben. Das gibt es auch. Und das ist gut, sich auf den Weg zu machen. Aber hier haben wir einen Rückblick in diesem Psalm. Herr, du bist vormals gnädig gewesen. Du hast die Missetat vormals vergeben deinem Volk, all ihre Sünde bedeckt. Du hast vormals all deinen Zorn fahren lassen. Da ist also der Blick auf Gottes Handeln, wie wir ihn schon erlebt haben, wie wir ihn in der Geschichte erlebt haben. Und in der jüdischen Frömmigkeit ist das ein ganz starkes Element in den Festen, die jedes Jahr gefeiert werden. Wir waren Sklaven in Ägypten, aber der Herr hat uns befreit. Und das ist das, was hier auch geschieht. Du hast doch gehandelt, du hast doch vergeben. Und das ist nicht zu verwechseln mit so einer Haltung, früher war alles besser. Da gibt es so obskure Facebook-Gruppen und so, ne, wo dann irgendwelche Fotos aus den 50ern gezeigt werden. Und, das ist nicht die Herzenshaltung, von der hier die Rede ist. Aber es ist ein Anknüpfen an Gottes Handeln. Was ich selber schon erlebt habe, was du selber erlebt hast, oder was andere, die Jesus gefolgt sind, vor dir erlebt haben. So hat Gott gehandelt. Und eben das ist dann nicht so ein nostalgischer Blick zurück, schade, das gibt es halt nicht mehr, sondern die Logik in Gottes Wort ist immer wieder, und unser Gott ist derselbe Gott, gestern, heute und in Ewigkeit, Jesus Christus. Wenn er in der Vergangenheit so gehandelt hat, dann ist das heute auch bereit. Nicht, nee, der ist halt auch in die Jahre gekommen. Also das ist, er ist, he is alive and well. Ja, er ist da und er handelt und er hat dieselbe Kraft wie in der Vergangenheit. Und wir wollen deshalb auf seine Taten sehen, die wir schon kennen, von denen wir gehört haben, die wir selbst erlebt haben und sagen, Gott, so handelst du. So handle doch auch heute, auch morgen. Also hier ist von der Erfahrung von Gnade, von Freiheit, von seinem Erbarmen die Rede. Und vielleicht kannst du zurückblicken, gerade wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist. Sagst, ja, da habe ich starke Erfahrungen mit ihm gemacht. So die Anfangszeit, als ich mich frisch bekehrt habe. Ich war so verliebt und ich habe allen möglichen Leuten verrückte Storys über Jesus erzählt und war vielleicht auch manchmal peinlich, aber das Feuer war da und Gott hat auch das gesegnet. Oder du warst auf irgendwelchen Missionseinsätzen oder anderen Dingen unterwegs und dann ist es irgendwo, sind Dinge passiert. Sei das, dass du irgendwie bürgerlich geworden bist oder sei das, dass da Enttäuschungen waren, dass da irgendwo Knicke waren in deiner Geschichte, die auch dann Knicke wurden in deinem Vertrauen auf Jesus. Und denkst, ja, das waren noch Zeiten. Früher war alles besser. Nein, Jesus ist da. Und er freut sich, wenn du da wieder anknüpfst. Und wenn du dich danach, du kannst es nicht einfach wieder reproduzieren, dich so zu fühlen wie mit 15 auf der Jugendfreizeit oder so. Ist auch nicht das Ziel, dass du wieder 15 wirst. Aber du kannst dich nach diesem Gott und nach diesem Geist und nach dieser Liebe ausstrecken. Und er will dich beschenken. Er freut sich darüber. Also nicht nach dem unreifen Handeln, was da manchmal ja auch Hand in Hand ging vielleicht damit. Ja, man darf da ja auch wachsen und lernen. Aber nach dem, was er da geschenkt hat. Und er, glaube ich, hat das Herzensanliegen, deine Sehnsucht danach zu wecken. Ich glaube, im Schnitt sind wir nicht zu sehnsüchtig nach mehr von Gott, sondern eher zu abgeklärt und sagen, ja, das war ja auch ein bisschen crazy damals und so weiter. Und er will dich da rauslocken. und sagen, erinnerst du dich? Vielleicht kannst du zurückdenken. Und vielleicht ist es gar nicht so lange her, aber doch, irgendwo merkst du, da ist vielleicht was, bist du müde geworden oder enttäuscht gewesen. Er will dann neu ran. Wir haben das neulich gehört aus der Offenbarung 2, aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, wo Jesus aufzählt, was die Gemeinde alles Tolles macht und sagt, und dann habe ich aber gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das sagt er nicht, um die Platz zu hauen, sondern er sagt, kehr um, tu die ersten Werke. Diese Liebe ist nach wie vor bereit. Und wenn wir über Sehnsucht sprechen, müssen wir immer davon sprechen, dass seine Sehnsucht nach dir größer ist als deine Sehnsucht nach ihm. Nicht, weil er Mangel hat ohne dich. Er war vollkommen in Gemeinschaft schon. In Gnadenthal haben wir diese wunderbare Ikone gesehen von der Dreieinigkeit, die Gemeinschaft hat miteinander. Ja, sie sind, der Vater, Sohn, der Heilige Geist, sind in Ewigkeit in einer Liebesbeziehung miteinander. Die brauchen sonst keinen. Aber sie wünschen sich die Gemeinschaft mit uns. Und ich glaube, Hartmut hat das neulich gebetet im Vorgebet, du wünschst dir mehr zu geben, als wir uns wünschen zu empfangen oder so ähnlich. Seine Sehnsucht ist da, dich neu zu beschenken. Und das wird nicht vielleicht so aussehen wie damals, aber es ist der gleiche Gott, der dich neu beschenken will. Habakuk 3,2 habe ich vor einer Weile entdeckt, liest man ja nicht so oft, habe ich oft drüber gelesen, Herr, ich, in der Einheitsübersetzung, Herr, ich höre die Kunde. Ich sehe, Herr, was du früher getan hast. Lass es in diesen Jahren wieder geschehen. Offenbare es in diesen Jahren, auch wenn du zu uns denk an dein Erbarmen. Da ist dein früheres Handeln, Gott. Lass es doch in diesen Jahren wieder geschehen. Und das, da können wir auf unsere persönlichen Erfahrungen schauen. Ich denke, wie ich als junger Student begeistert war, Gebetsspaziergänge gemacht habe. Gott hat mir dann an der FTH in Gießen Sprachengebet geschenkt. Das ist auch eine Geschichte für sich. War damals sehr erstaunlich dort. Er will da anknüpfen, was du schon erlebt hast. Und er geht auch zurück und erinnert uns an das, was er in der Geschichte mit seinem Volk getan hat. So wie das ja der Psalmbeter macht. Und ich habe euch schon ein paar Mal gewarnt in den letzten Monaten und tue das hier an dieser Stelle wieder, wenn ihr euch mit Erweckungsgeschichte beschäftigt. Das versaut euch fürs Leben, weil ihr davon erfahrt, wie Gott handelt. Wie er immer wieder gehandelt hat und wie er Herzen verändert hat und wie er Gesellschaften verändert hat. Ich habe da noch ein bisschen reingeguckt. Freut sich die Moni immer, wenn ich den erwähne. August Hermann Franke, der nicht direkt die Buchhandlung erfunden hat, aber da ein Ahnherr ist, war einer der Väter des Pietismus, 1663 geboren, ist schon eine Weile her, und wurde ein Pionier auch in Sozialreformen, Waisenhäuser, Bildungseinrichtungen und so weiter. In Halle gibt es immer noch die Frankischen Anstalten. Und er hat sich bekehrt mit 24 Jahren, bei der Predigtvorbereitung soll geschehen. Er war schon Pastor oder in der Ausbildung. Und er schreibt bei diesem Text, Johannes 20, Vers 31, gedachte ich sonderlich Gelegenheit zu nehmen, von einem wahren und lebendigen Glauben zu handeln. Dabei kam mir zu Gemüt, dass ich selber einen solchen Glauben bei mir nicht fände. So, das ist natürlich hart. Es kam mir immer tiefer zu Herzen, dass ich noch keinen wahren Glauben hätte. Hat er Sündenerkenntnis bekommen. In solcher Not legte ich mich an diesem Abend nochmals nieder auf meine Knie und rief an, den Gott, den ich doch nicht kannte, noch glaubte, um Rettung aus solch elendem Zustand. So groß war seine Vaterliebe, dass er mich plötzlich erhörte. Denn wie man eine Hand umwendet, so waren alle meine Zweifel hinweg. Da ich mich niederkniete, glaubte ich nicht, dass ein Gott wäre. Da ich aufstand, hätte ich es wohl ohne Zweifel und Furcht mit Vergießung meines Blutes bekräftigt. Und er war der Begründer eines großen Werks. Gott hat ihn gebraucht, da ist eine ganze Bewegung entstanden. In Wales, Evan Roberts, 1904, ein junger Mann, der im Bergbau gearbeitet hat, ist vor einer Versammlung von Christen und betet, Herr, beuge uns. Herr, beuge uns. Und diese Gemeinschaft wird in die Buße geführt. Und es geht ganzen Land auf Land ab, sind Versammlungen, wo kaum gepredigt wird, aber wo Sünden bekannt werden, wo Zeugnis gegeben wird von Gottes Handeln, wo Gott angebetet wird. Und es verwandelt diesen Landstrich. Und es heißt dann, dass die Ponys, die in den Bergen, in den Minen arbeiten, also es gab noch keine Diesel irgendwie oder elektrischen Fahrzeuge, um das Gestein oder das Erz zu transportieren, da hatte man Ponys unter Tage. Und die stellten den Dienst ein, weil die es gewohnt waren, dass sie angetrieben wurden mit Flüchen. Und die Bergleute haben sich alle bekehrt, haben aufgehört zu fluchen. Und die Ponys mussten sozusagen neue Sprache lernen. Ich weiß nicht, Hosianna, Hosianna oder so, ich weiß nicht, wie das dann war. Die Kneipen haben zugemacht, die Polizei hatte nichts mehr zu tun. Es gab wirkliche Verwandlung in diesem Land. Ich habe gelesen von den Hebriden, Isle of Lewis, wie Gottes Gegenwart über dieses Land kam. Und selbst Leute, die wirklich nichts von Gott wissen wollten, ich gehe bloß nicht in die Kirche, ich gehe nicht in die Gebetsversammlung, sagten, ich kann auf dieser Insel nirgends der Gegenwart Gottes entkommen. Es war wie ein Zeltdach über der ganzen Insel. Ich freue mich sehr, Deiner und ich werden im Juni auf Lewis sein, bei einer Hebrides Revival Conference, wo da auch angeknüpft wird. Ich bin sehr gespannt, was Gott da heute tut. Das war 1949. Aber wir haben von der Ansgar-Kirche geredet, 80er Jahre in Hamburg gab es einen Aufbruch in der Landeskirche mit dem jungen Pastor Wolfram Kopfermann, wo Hunderte am Wochenende im Glaubensgrundkurs waren, wo 1000 Leute im Abendgottesdienst waren, wo heute noch überall in Hamburg einem Leute begegnen, die damals dort zum Glauben gekommen sind. Gott hat es immer wieder getan. Heute im Iran, die schnellst wachsende Kirche der Welt. Hausgemeinden, die herb verfolgt werden. Als Kommunismus in China die Macht übernahm, die Kulturrevolution, das Land zuging, dachte man, okay, das ist das Ende der chinesischen Kirche. Und als man dann in den 80er Jahren wieder Ahnung kriegte, was hier passiert, hatte man gemerkt, die Kirche war explosionsartig gewachsen. Gott tut immer wieder Großes. Im Leben von Einzelnen, wie einem August Hermann Franke, aber dann auch im Leben von ganzen Regionen, von ganzen Nationen. Und ich merke, wie das mein Herz anrührt und mir dieses Gebet wirklich ins Herz legt. Lass es in unseren Jahren wieder geschehen. Und es wird anders aussehen, als wir es in den Büchern lesen, aber er wird es tun. Und auch jetzt an manchen Orten auf dieser Welt, ich habe schon manches davon erzählt, ich will die Geschichten jetzt nicht länger machen, aber er wirkt. Sehnsucht erinnert. Und das andere ist, und das jetzt die anderen Punkte sind nicht so lang, Sehnsucht bekennt. Ich weiß noch, also der Psalmbeter hier, der benennt ja seine geistliche Situation. Und er sagt, wir brauchen das, dass du uns neu vergibst. Warum? Weil da Schuld ist, weil wir merken, da sind Dinge, die uns von dir trennen. Wir können das nicht alleine. Wir können nicht selber ein frommes, ein gottgefälliges, ein wohlanständiges Leben führen. Und wenn du immer noch denkst, nee, ich kriege das schon alleine hin, in ganz besonderen Notsituationen frage ich mal Gott um Hilfe. So, dann bete ich, dass der Heilige Geist dir da Erkenntnis gibt. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, nee, das sieht vielleicht erstmal gut aus, aber letztlich kriege ich es nicht hin. Ich brauche Gottes Gnade. Ich brauche Gottes Gnade. Und er will dich beschenken. Als ich im Studium war, ich habe das kurz angerissen, wir waren sehr inspiriert von einer Gastvorlesung von einem alten Bruder aus der Brüderbewegung in den USA, der über Gebet gelehrt hat, so ein Blogseminar. Und danach haben wir dann angefangen, uns in der Pause zu treffen mit einigen Studis für Erweckung an unserer Schule zu beten. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer Kommilitonin, die sehr beleidigt war, nach dem Motto, ihr glaubt wohl, dass wir das nötig haben. Hier sind doch alle Christen, die wollen doch hier alle Gott dienen. Und ich habe nur sagen können, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß, ich brauche das, dass Gott mein Herz erweckt. Und ich habe Sehnsucht danach, dass wir da tiefer reinkommen. Wir haben davon gehört, vor 2,5 Jahren in Asbury, kleines Nest in Kentucky, christliche Universität, wo Gott einen geistlichen Aufbruch geschenkt hat. Die hatten so Schulgottesdienst, hat einer gepredigt, dachte, ne, die Predigt war nichts. Und die Leute bleiben, beten weiter, fangen an, ihre Sünden zu bekennen. Und 16 Tage lang sind die Studenten da in der Gegenwart Gottes, Leute aus der ganzen Welt kommen. Ich war ja Ende im Herbst 24 in Korea auf dem Lausanner Kongress und da waren einige, ich glaube der Präsident dieser Uni und einige andere Mitarbeiter und haben dort berichtet, in so einem kleinen Seminarraum, nachmittags, Extra-Session, und wurde gefragt, wie hat sich denn der Unibetrieb geändert seitdem? Und sie sagten, ja, eigentlich hat sich nichts geändert, aber wir haben uns geändert, also hat sich alles geändert. Und ich ging raus und sah einen Dozenten von der FTH in Gießen da an der Tür sitzen und dachte, oh, ich möchte jetzt nicht einen Theologen, der mir sagt, der mir das jetzt alles einordnet. Und der guckte mich an mit Tränen in Augen und sagte, sowas wünsche ich mir für unsere Schule. Und erzählte mir, dass er sich mit einigen Professoren regelmäßig zum Beten für Erweckung trifft. Aber dazu gehört dieses Eingeständnis, wir brauchen das. Solange du denkst, nee, läuft doch, oder die anderen sind ja auch nicht besser, wir sind auch noch geistlich eine der etwas vitaleren Gemeinden im Querschnitt oder so, solange wird Gott nichts tun. Weil du ihn dann gar nicht darum bittest. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ganz einfach. Und es ist sehr verbreitet, vielleicht kennst du das selbst, dass man dann eben beschwichtigt, na, also auch wenn es um Sünde geht, naja, andere Leute machen ja noch ganz andere Sachen, da bin ich ja noch ganz gut. Oder im kirchlichen Bereich, ja, dann sagt man halt, ja, die Demografie wandelt sich und die Bindungskraft von großen Organisationen nimmt generell ab und das betrifft halt auch die Kirchen, ist halt so, kann man nichts machen. Und du impfst dich so gegen irgendeine Erwartung, dass Gott nochmal was anderes tut. Oder eher in unseren Kreisen vielleicht, nee, wir bekennen doch, dass wir alles haben in Christus. Und wir nennen unseren Mangel gar nicht beim Namen. Wenn du jemand fragst, wie geht's dir? Und er sagt, in Christus geht's mir wunderbar. Sag, oh ja, danke, aber wie geht's dir? Also, du darfst das ruhig sagen. Und dann gehen wir damit zu Jesus. Und ja, und er beschenkt dich und bei ihm ist Fülle. Aber du musst nicht einfach was behaupten. Du darfst empfangen. Verstehst du den Unterschied? Es ist, wenn wir uns angucken, wo wir tatsächlich stehen und das wirklich ernst nehmen, das ist, wie das hier der Psalmbeter macht, kannst du sagen, okay, in Deutschland rechnen, es gibt keine richtigen Statistiken, aber so die Schätzungen sind so wiedergeborene Christen, Leute, die wirklich sagen, ja, ich habe irgendwann Jesus mein Leben gegeben, ich weiß, dass er mein Herr ist, sind vielleicht 2% der Bevölkerung. Und das ist eine Zahl, die ist 30 Jahre alt und ist sicherlich nicht gewachsen seitdem, sondern eher geringer geworden. 2% der Gesamtbevölkerung. Und von denen sind dann vielleicht die Hälfte irgendwo aktiv in der Gemeinde. Und nach Corona noch eher noch weniger. Also das ist existenziell. Und viele Gemeinden fragen sich, gibt es uns in der nächsten Generation? Auch viele Bibelschulen fragen sich das gerade. Weil es einfach keine Studenten gibt. Und das ist nicht eine Frage von Marketing, sondern einfach, wer ist denn da überhaupt, der Gott dienen will? Das ist eine existenzielle Frage und unser Auftrag ist nicht, geistliche Trockenheit und geistlichen Mangel zu verwalten, sondern dass wir uns ausstrecken nach dem, was Gott tun will. Dass wir erkennen, dass Gott was Neues tut. Nenn es einen neuen Aufbruch, nenn es Erweckung. Das ist nicht ein nice to have. So, eigentlich läuft ja alles, aber wenn Gott noch ein bisschen Zucker drauf streut, ist auch schön. Also sagen wir, Herr, du musst hier wirklich, also wir können eine nette Zeit miteinander haben, so, das kriegen wir hin. Aber dass wirklich sich was dreht fürs Reich Gottes in unserem Land, da muss Gott neu eingreifen. Und da habe ich Sehnsucht, dass das geschieht. Weil wir können so gut und so hart arbeiten, wie wir wollen. Als Pastor ist ja so, der Job ist nie fertig. Da gibt es immer noch mehr zu machen. Das ist in anderen Jobs auch so. Ne? Ich bin immer ein bisschen neidisch auf, ich bin nicht neidisch auf Briefträger, aber es gibt so Jobs, da weißt du, okay, wenn du fertig bist, bist du fertig. Ich weiß, dass das ein harter Job ist, aber ihr versteht das Bild, ja? Aber so, man kann immer noch mehr machen. Und man kann denken, wenn ich noch härter arbeite, dann wird sich das irgendwann drehen. Und ich merke geistlich, Herr, wenn du nicht segnest, ja, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Heißt nicht, dass der Wächter nach Hause geht und sagt, Herr, mach du. Wir wollen auch arbeiten im Reich Gottes, aber er muss wirken. Und ich will mich danach ausstrecken. Und es geht eben damit mit diesem Eingeständnis los, wir brauchen das. Ich erinnere mich an Ansgar-Konferenz vor ein paar Jahren, hat Anja Bender gepredigt, eine unserer Pastorinnen aus Hamburg, und hat gesagt, wisst ihr, warum wir keine Erweckung haben? Weil wir sie nicht brauchen. Also gemeint war nicht, dass wir sie tatsächlich nicht brauchen, sondern wir glauben, wir brauchen sie nicht. Ja? Es ist eben so auf dieser Ebene nice to have. Da ist auch kein Leidensdruck dann. Dann strecken wir uns auch nicht nach dem Herrn aus. Und ich möchte das bekennen, Herr, wenn du nicht kommst in Kraft, dann können wir nichts bewegen. Aber er ist ja dieser Gott, der wirken will. Und er ist es, nach dem wir uns sehnen. Die Sehnsucht, von der ich rede, ist nicht, also hier der Psalm ist bei mir überschrieben, bitte um neuen Segen. Ja, den wollen wir haben. Aber es geht letztlich darum, dass wir ihm neu begegnen. Es ist Sehnsucht nach ihm. Wir haben im Herbst schon viel über die Gegenwart Gottes gesprochen. Und es ist, dass wir ihn suchen mehr als seine Gaben. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, Vers 7? Erquicken ist ein altes Wort für quick lebendig machen, ja? Beleben. Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Die Freude ist über das, nicht über irgendwas Zeug, was er uns gibt, sondern über ihn selbst. Er will uns neu in die Begegnung mit ihm ziehen. Er will uns beschenken. Erweckung ist nicht Mittel zum Zweck, damit dann Kriminalität runtergeht oder sonst was. Das ist alles, das ist wunderbar. Sage ich gleich noch was zu. Es ist keine Überlebensstrategie oder Wachstumsstrategie für Kirchen. Wie kriegen wir die Hütte wieder voll? Ist ja kein Selbstzweck. Du kannst ja Freibier ausschenken, dann ist die Hütte voll, aber hast nichts von, ja? Sondern es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und er will uns beschenken mit sich, mit seiner Gegenwart. Und ich habe Sehnsucht danach, dass wir, es ist wunderbar, wenn du auch aus Gewohnheit kommst, wenn du darin treu bist, sagen, auch wenn es jetzt gerade nicht die Hütte brennt, ich bin da. Das ist auch, davon lebt Gemeinde, ja? Aber dass wir merken, es ist nicht eine theologische Aussage, er ist da, sondern es ist erfahrbare Realität. Und er hat uns da immer wieder mit beschenkt und ich glaube, er hat noch so viel mehr für uns. Ich möchte mich damit danach ausstrecken, gemeinsam mit euch. Und dazu gehört, dass wir hören, Sehnsucht hört. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr sagt, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Wir wollen ihn suchen, wir wollen von ihm hören. Wir wollen ihm nicht vor allem, ja, Gebet ist kostbar, aber wir müssen ihm nicht erzählen, wie er die Dinge machen muss. Und manchmal haben wir unsere sehr klare Vorstellung, wie das dann aussehen soll. Und da muss ich aufpassen, wenn ich Erweckungsgeschichte lese, ja, es wird nicht so geschehen wie 1762 irgendwo, sondern so wie eben 2026 in Marburg. Wir wollen hören auf ihn, hören auf sein Wort, unser Herz nicht verstocken, wie wir im Wortspruch gehört haben, ihn reden lassen. Und dann erwartet Sehnsucht auch sichtbare Frucht. Ich lese nochmal die letzten Verse. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten. Dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Ehre, Güte, Treue, Gerechtigkeit, Friede ist da, wo Gott wirkt. Historisch kann ich sagen, Erweckungen sind nie gestartet mit dem Ziel, jetzt mal die Gesellschaft zu verändern, als politisches Programm. Aber da, wo Gott Erweckung geschenkt hat, hat es immer Veränderungen in der Gesellschaft gegeben. Franke habe ich schon genannt als Beispiel. Wilberforce, der sich für die Abschaffung des Sklavenhandels im Britischen Reich eingesetzt hat, kam aus der Erweckungsbewegung. Gerade in England, die methodistische Erweckung, sagen Historiker, hat vielleicht dazu beigetragen, dass es nicht eine blutige Revolution gab wie in Frankreich, weil es Sozialreformen gab, Arbeitsreformen, Gefängnisreformen als Folge der Erweckung. Die ganze Diakonie in Deutschland ist aus der Erweckung geboren. Also wir dürfen damit rechnen und wollen auch darauf schauen, dass Gott Veränderung schafft. Eine Erweckung, die nur mein religiöses Erleben irgendwie schön macht und sonst keine Auswirkungen hat, wo ich mich nicht um Gerechtigkeit kümmere, wo ich mich nicht um diese Gesellschaft kümmere. Das kann eine schöne Erfrischung im Heiligen Geist sein, aber das ist nicht Erweckung. Aber er will Neues wirken. Gott beschenkt uns und Gott beschenkt uns auch mit Sehnsucht. Manchmal ist das der erste Schritt, dass du sagst, Herr, gib mir doch, dass du Gott noch gar nicht um Brot bittest, aber dass du ihn um Hunger bittest, verstehst du? Ich hatte neulich ein Gespräch und jemand wollte Rat von mir, erstaunt, über geistliches Leben und sagt, ja, ich habe das Gefühl, du bist da irgendwo auf dem Weg. Und ich hatte in dem Gespräch den Eindruck, ich bin nicht so viel weiter als du, vielleicht habe ich eine größere Sehnsucht, die Gott mir schon geschenkt hat. Und wenn ich dich damit ein Stück anstecken kann, Hunger nach mehr von ihm, dann wird mich das sehr freuen. Wir dürfen uns ausstrecken nach dem, was er schenken will. Wir schauen auf das, was er schon getan hat. Wir bringen ihm unseren Mangel und wir strecken uns aus. Und wir denken daran, dass seine Sehnsucht, uns zu begegnen, größer ist als unsere Sehnsucht nach ihm. Ich lade euch ein. Vielleicht sagst du, ja, das geht mir genauso. Vielleicht merkst du, nee, eigentlich ist da gerade nichts. Dann könntest du ihn einfach bitten, dass er anfängt, deinen Hunger zu wecken, deinen Durst zu wecken. Lass uns doch einen Moment nehmen und du kannst laut oder leise beten. Vielleicht magst du aufstehen dazu, vielleicht willst du so die Hände ausstrecken. Wir machen jetzt keinen großen Aufruf hier nach vorne, aber nutz doch diese Zeit zu antworten, bevor wir in ein Lied gehen. Und Herr, ich will das nicht nur predigen, sondern ich will dir sagen, ich sehne mich nach mehr von dir. Ich sehne mich danach, dass du neu wirkst, dass du deinen Geist ausgießt auf dein Volk, dass du deinen Geist aufgießt auf Menschen, die dich noch gar nicht kennen, dass du in einer neuen Weise wirkst, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land. Da, wo alte Verkrustungen sind, dass du sie aufweichst durch deinen Geist. Dass du neues Leben schenkst. Herr, komm in Kraft. Ich sehne mich nach mehr von dir.